Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Wir sind jetzt in Freiham. Das ist ein Quartier, was vollkommen neu entsteht in München.
Markus Mohl schaut eine Straße in Richtung Norden entlang. Einige fünfgeschossige, kastenförmige Wohnhäuser stehen hier schon. Noch mehr werden gerade gebaut. 25.000 Menschen sollen hier im Westen der Stadt in einigen Jahren wohnen.
Die Baustellen sind schon sehr präsent. Was noch fehlt, ist so ein bisschen die Vorstellung, ob das Ganze vielleicht auch grün wird. Kommen da noch Bäume? Gibt es auch Spielplätze? Das sind also diese Dinge, die ich natürlich jetzt durch diese Bauaktivitäten überhaupt nicht wahrnehmen kann.
Es lässt sich schon wahrnehmen, aber auf eine andere Weise. Denn München kann die Zukunft erfahrbar machen. Virtuell. Ortswechsel. Markus Mohl steht in seinem Büro im Kommunalreferat der Stadt. Er hat eine Virtual Reality Brille in der Hand.
Setzen Sie es mal in Ruhe auf, klappen sich das nach hinten.
SimCity. Wenn ganze Metropolen im Computer leben. Ein Feature von Piotr Heller.
Und dann können Sie es einstellen, sodass es für Sie bequem ist. Genau. Jetzt gucken Sie mal. Jetzt nehmen Sie mal die rechte Hand kurz nach vorne. So, jetzt gebe ich Ihnen das.
Wenn man sie aufsetzt, ist man wieder in Freiham, auf der Straße Richtung Norden.
Wenn Sie mit dem auf zweiter Realisierungsabschnitt mit Bäumen klicken, dann verändert sich die Darstellung.
Wo im echten Freiham noch Baustellen dröhnen, erscheinen hier in der virtuellen Welt schon Häuser. Durch große, rote Kästen angedeutet. Schaut man die Straße herunter, sieht man, dass aus ihr eine Allee mit Bäumen geworden ist. Der Horizont, den man im echten Freiham in Richtung Osten noch sehen kann, ist hier schon durch eine Häuserreihe verdeckt. Hinter dieser virtuellen Welt stehen Daten aus der echten. Ein Geländemodell, eine Stadtgrundkarte, dreidimensionale Aufnahmen von Häusern, Pläne zukünftiger Gebäude und vieles mehr. Sie sind der digitale Zwilling der Stadt. Der Begriff kommt aus der Industrie und bezeichnet virtuelle Gegenstücke von Flugzeugen, Getrieben oder Brücken. Ingenieure überwachen damit Produktionsprozesse und Verschleißerscheinungen. Städtebauer haben das Konzept inzwischen auch für sich entdeckt. In München und anderen Städten optimieren die digitalen Zwillinge die Energiewende. Weit draußen im Ozean schützen sie Inselstaaten vor dem Meeresspiegelanstieg. Und in der Ukraine bewahren sie Kulturschätze, vielleicht nicht vor der Zerstörung im Krieg, aber zumindest vor dem Vergessen. Die virtuelle Darstellung Freihams ist eine Anwendung. Markus Mohl, der in München das Kompetenzzentrum Digitaler Zwilling leitet, nutzt sie, um den heutigen Bewohnern des Stadtteils ein Gefühl für die Zukunft zu geben.
Sie waren alle total begeistert, weil sie sagen, ich sehe die ganze Zeit nur Baustelle und ich sehe immer nur den Schmutz und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das Ganze wird.
Auf diese Weise ermöglichen digitale Zwillinge auch neue Formen der Bürgerbeteiligung. Nicht jeder kann Blaupausen und Bebauungspläne lesen, um über Zukunftspläne mitzureden, erklärt Ville Letola, ehemaliger Stadtrat aus Finnland und heute Professor für Erdbeobachtung an der niederländischen Universität Twente.
Simple example. There's a plan for a big building close to your house.
Einfaches Beispiel. In der Nähe wird ein Riesenhaus gebaut und Sie denken, wird das bei mir die Sonne verdecken? Mit einem 3D-Modell könnten Sie sich das geplante Gebäude von Ihrem Hinterhof aus bei jedem Sonnenstand anschauen.
München hat diese Möglichkeit genutzt, um Fahrradwege zu gestalten. Die Stadt hat das geplante Straßenbild anhand des Zwillings samt Verkehr simuliert und den Anwohnern gezeigt. Die TU München arbeitet sogar an einem Fahrradsimulator, mit dem man durch die virtuelle Realität radeln kann. Der digitale Zwilling der Stadt wird so zu einem konkreten Modell der Zukunft, über das alle gemeinsam diskutieren können. Er ersetzt die diffusen und höchst unterschiedlichen Vorstellungen, die jeder in seinem Kopf hat, und wird so zu einer Art gemeinsamen Nenner. Das Versprechen ist also eine neue Diskussionskultur. Doch das muss man erst mal einlösen.
Die
Sorge ist, Wenn's zu digital wird, schließt man vielleicht ältere Menschen aus.
Wie wäre es mit möglichst zugänglichen digitalen Lösungen?
Wenn ich mir die Entwicklung künstlicher Intelligenz anschaue, könnten wir in 5 Jahren etwas haben, wo man sich ein Gebäudemodell anschaut und dem Computer sagt, baue es etwas weiter rechts oder so. Die KI würde das verstehen und diese Option generieren.
Dieses Feedback könnte dann direkt in den Planungsprozess einfließen. Das ist eine der Eigenschaften, die digitale Zwillinge zu mehr machen als einem bloßen 3D-Modell am Computer. Die Kopplung zwischen der virtuellen und realen Welt. Der digitale Zwilling beeinflusst den echten in diesem Fall, indem er es den Bürgern erleichtert, ihre Wünsche zu formulieren, die dann in Bauentscheidungen einfließen. Die Visualisierungen helfen aber auch den Planern selbst. Markus Mohl erinnert sich, wie die Mitglieder des Bezirksausschusses auf das virtuelle Freiham reagierten.
Ja Mensch, da sehe ich ja gar nicht mehr die Berge, wenn hier alles bebaut ist. Also da ist wirklich so die Konsequenz der Veränderung ist durch das Digitale dann real geworden. Und dann gingen die Diskussionen los über Frischluftschneisen, über Schatten und dass wir da ja darauf achten müssten, dass viel Grünflächen da sind, wenn so bebaut wird und so weiter und so fort.
Auch in solche fachlichen Diskussionen können die Daten des Zwillings einfließen. Wie, das weiß Thomas Kolbe vom Lehrstuhl für Geoinformatik der TU München. In seinem Büro öffnet er am Computer eine Darstellung der Stadt. Auf dem Bildschirm sieht man alle Gebäude als 3D-Modelle aus der Vogelperspektive.
Und was Sie jetzt also hier zum Beispiel sehen, das ist jetzt das Hauptgebäude der TU München. Wir sitzen jetzt tatsächlich da.
Auf dem Modell ist das Gebäude aber nicht in seinem typischen Orange. Die Wände sind grün, das Dach rot. Die Farben zeigen an, wie viel Sonnenenergie es abbekommt. Kolbe klickt ein Haus gegenüber der Universität an.
Und dann finde ich raus, dieses Gebäude bekommt auf all seinen Flächen, die da außen, nach außen exponiert sind, letztendlich 971.000 Kilowattstunden an Sonnenenergie ab.
Mit diesen Informationen schätzt München das Sonnenenergiepotenzial ab. Wo lohnt es sich, in Solarpaneele zu investieren? Wie sehr erwärmt die Sonne die Gebäude? Was im Zweifel die Heizung entlastet? Hier zeigt sich eine weitere Eigenschaft der digitalen Zwillinge. Sie kombinieren Daten aus mehreren Modellen, die früher in getrennten Abteilungen der Rathäuser lagen und nicht zusammenfanden. In diesem Fall die Geometrie der Stadt, die Vegetation, denn Bäume werfen Schatten, und Modelle zum Wetter und der Sonneneinstrahlung. Auf dieser Grundlage kann man dann sogar Simulationen laufen lassen.
In München gibt es große Diskussionen, einen Posttower einzurichten, und der sehr hoch wäre, ein weiteres Hochhaus. Und dann können Sie gucken, wie würde der jetzt die Nachbarschaft verschatten.
Oder wie wird sich der Energiebedarf verändern, wenn mehr Elektroautos auf die Straße kommen? Hierfür benötigt man Modelle der Straßen, des Verkehrs und der Energienetze. Oder wie beeinflusst ein Neubau das Stadtklima? Dafür braucht man nicht zuletzt Planungs- und Wettermodelle. Kolbe arbeitet an einer Dateninfrastruktur, über die all diese Modelle im Hintergrund kommunizieren können und in der man Parameter für eine Simulation einfach verändern kann. Das würde ermöglichen,
dass wir eben mehr Varianten ausprobieren können und dass auch Stadtplaner in die Lage kommen, kreativer zu sein, weil der einzelne Entwurf nicht mehr Wochen oder Monate dauert.
So könnten Stadtplaner verschiedenste Visionen durchprobieren und verbessern, bevor sie in Beton gegossen werden. Auf der ganzen Welt arbeiten Städte an solchen Konzepten. Singapur simuliert bei neuen Bauprojekten, welchen Einfluss sie auf Hitzeinseln in der Stadt haben. Las Vegas baut einen Zwilling, um die Emissionen seiner Gebäude zu senken. Der digitale Zwilling Rotterdams, wo aufgrund des hohen Grundwasserspiegels nicht tief gegraben werden kann, enthält ein Modell des unterirdischen Leitungssystems, was die Planung erleichtert. Das Beratungsunternehmen ABI Research schätzt, dass Städte im Jahr 2030 weltweit 280 Milliarden Dollar sparen könnten, weil digitale Zwillinge die Abläufe in den Verwaltungen optimieren. Damit die Zwillinge aber funktionieren, benötigen sie erstmal Daten.
Da
Da sieht man jetzt ein sehr großes Messfahrzeug, ist ein großer Van, so kann man sich das vorstellen, mit einem speziellen Aufbau am Dach.
Der weiße Van steht in einer Halle des Fraunhofer Instituts für physikalische Messtechnik. Auf dem Dach hat er Laserscanner, die seine Umgebung 200 Mal pro Sekunde abtasten. Hochauflösende Kameras und ein Navigationssystem, mit dem er sich auf ein paar Zentimeter genau im Raum orientiert. Mit solchen Maschinen lassen Städte 3D-Modelle ihrer Straßenzüge erstellen. Alleine die Befahrung dauert in einer Stadt wie Freiburg Wochen. Es entstehen riesige Datenmengen, erklärt Alexander Reiterer, der hier Abteilungsleiter ist.
Stand der Technik heute ist tatsächlich, dass man Festplatten rauszieht, leere Festplatten wieder reinschiebt, die Festplatten dann im Office im Prinzip sichert, überspielt und dann auswertet.
Diese Auswertung dauert dann noch 10-mal länger als die Messung. Ein solcher Aufwand bedeutet, dass Städte sich nur alle paar Jahre solche Messungen leisten. Alexander Reiterer will das ändern. Der Schlüssel dazu könnte ein Schuhkarton großer Metallkasten sein. Er ist auf einem fahrenden Roboter montiert. Bastian Stahl, ein Mitarbeiter des Instituts, lenkt mit einer Fernsteuerung den Roboter samt Metallkasten durch ein großes Tor aus der Halle auf die Straße vor dem Gebäude.
Na, wir werden jetzt einmal kurz an der Fassade vom Gebäude entlangfahren und so mit einem 3D-Modell quasi erstellen.
Denn in dem Metallkasten steckt fast die gleiche Sensorik wie auf dem großen Messvan, nur eben im Mini-Format. Der Roboter fährt jetzt an dem Gebäude entlang und tastet mit dem Laserscanner seine Umgebung ab. Das Ergebnis einer solchen Messung präsentiert Bastian Stahl nach der Fahrt auf einem Monitor in der Halle. Dort
sieht man, wie sich dann langsam quasi ein 3D-Modell von der Straße mit einzelnen Bäumen, einzelnen Straßenlaternen oder auch der Fassade nach und nach aufbaut.
Die Idee hinter dem Kasten ist,
dass man das auf einen Bus, auf eine Straßenbahn, auf ein Müllfahrzeug draufbauen könnte, dann fahren diese Fahrzeuge ja regelmäßig ihre Routen ab. Und dann könnte man natürlich eine ganz andere Wiederholungsfrequenz der Messungen generieren.
Alexander Reiterer schweben etwa monatliche Messungen vor. Die Forscher arbeiten aktuell daran, das Sensorsystem, das zu Testzwecken noch auf dem Roboter umherfährt, robust genug für Einsätze auf Müllautos zu gestalten. Aber damit ist es nicht getan. Die häufigen Messungen bringen nichts, wenn die Datenauswertung langwierig ist und nicht hinterherkommt. Was aus den Messsystemen rauskommt, sind nämlich Punktwolken, die nur die Geometrie der Umgebung beschreiben. Nützlich werden diese Daten erst, wenn man tatsächlich weiß, was davon Laternen sind oder Hausfassaden oder Bäume oder Straßenschilder. Diese Klassifizierung machen heute noch Menschen per Hand. Die Fraunhofer Forscher entwickeln aber bereits ein KI-System, das das automatisch kann und diese Informationen direkt auf einem kleinen Computer in dem Schuhkarton großen Kasten berechnet.
Tatsächlich ist ein Quantensprung, ja, und ich kriege ausgewertete Daten, die ich derzeit aufgrund der Kosten, die das verursachen würde und aufgrund des Personals, das ich brauchen würde, gar nicht produzieren kann.
2024 könnte die Technik soweit sein. Aber wozu das Ganze?
Bäume werden auch mal gepflanzt, es wird ein Kreisverkehr erstellt, eine Straßenführung verändert. Und diese große Dynamik im städtischen Umfeld wird gar nicht abgebildet durch solche Befahrungen, die zeitlich sehr weit auseinander liegen.
Hierin spiegelt sich eine weitere Eigenschaft des digitalen Zwillings wider. Er ist vielleicht kein perfektes Abbild der Stadt, aber er nähert sich ihr immer mehr an, verändert sich mit ihr, manchmal auch in Echtzeit. Zurück in München. Im Büro von Markus Mohl vom Kommunalreferat. Auf dem Monitor ist eine Stadtkarte zu sehen.
Hier im Münchner Norden am Harz gibt es hier jetzt mehrere Altkleidercontainer. Jetzt hier schauen wir ganz konkret auf 3 Container. Davon ist ein Container jetzt hier zu 26% gefüllt. Der weitere Container ist zu 46% gefüllt. Und hier der dritte Container, der ist im Prinzip voll. Also da steht jetzt 99,39%.
Das weiß Markus Mohl, weil die Container Sensoren haben und ihre Daten an den digitalen Zwilling schicken. Damit optimiert der Abfallwirtschaftsbetrieb seine Routen zu den Containern, fährt beispielsweise keine leeren an. Das sorgt für,
wenn auch nur kleinen, aber trotzdem auch einen Beitrag für die Luftreinhaltung in der Stadt, weil der LKW, wenn nur einer rausfährt, ist schon mal ein LKW weniger unterwegs und es zeigt, was man mit Hilfe eines digitalen Abbildes der Stadt erreichen kann, wenn man hier Daten miteinander verbindet.
Der digitale Zwilling, an dem München arbeitet, ist ursprünglich vor einigen Jahren aus einem Förderprojekt für saubere Luft entstanden. Mit der Zeit hat er sich immer weiterentwickelt. Auch andere Städte unterhalten Live-Daten. Hamburg misst beispielsweise mit speziellen Sensoren die Zahl der Fahrräder und die Verfügbarkeit von E-Auto-Ladestationen. Dank immer mehr Sensoren ist es nicht nur die gebaute Umgebung, sondern auch der hochfrequente, gelebte Alltag, der sich in den virtuellen Welten widerspiegelt. Wenn es nach Experten wie dem Finnen Ville Letola geht, könnten sogar die Stadtbewohner selbst zu Sensoren werden.
There are some, let's say, feedback applications, so that when you are taking a jog.
Es gibt diese Feedback-Apps. Da gehen Sie beispielsweise abends joggen und sehen eine kaputte Laterne. Die fotografieren Sie mit Ihrem Smartphone und schicken die Information samt Geolokalisation ab. Solche Daten könnte man auch sofort in einen digitalen Zwilling einspeisen.
Dieses Beispiel macht deutlich, wie sehr der digitale Zwilling mit der echten Stadt verschmilzt. Der Jogger ist nämlich nicht nur in der echten Welt unterwegs, sondern auch in ihrem digitalen Abbild, auf das er über sein Smartphone zugreift. Diese Vision hat Parallelen zur Kurzgeschichte über die Genauigkeit in der Wissenschaft, die der argentinische Schriftsteller Jorge Luis Borges 1946 veröffentlicht hat. Sie handelt von einem Reich, in dem die Kartografen immer größere und größere Karten anfertigen.
Mit der Zeit genügten sie nicht mehr. Und die Kartografengilden fertigten eine Karte des Reiches an, deren Größe der des Reiches entsprach und die Punkt für Punkt mit ihm übereinstimmte.
Wird diese irrwitzige Vorstellung mit den digitalen Zwillingen nun wahr? Man könnte doch sagen, dass der Jogger aus Ville Letolas Beispiel gleichzeitig in der echten Welt und auf einer dynamischen digitalen Karte im Maßstab 1:1 umherläuft. Die Kurzgeschichte endet, als nachfolgende Generationen einsehen,
dass diese riesige Karte nutzlos war, und nicht ohne Mitleid überließen sie sie den Launen der Sonne und des Winters. In den Wüsten des Westens gibt es noch heute zerfledderte Ruinen dieser Karte, die von Tieren und Bettlern bewohnt werden. Im ganzen Land gibt es kein anderes Relikt der geografischen Disziplinen.
Droht den digitalen Zwillingen ein ähnliches Schicksal? Thomas Kolbe.
Ich glaube eher tatsächlich, das größere Risiko besteht auf der Frage der Akzeptanz bei der Bevölkerung. Gerade die Frage Datenschutz und alle über 50 Millionen Gebäude, die es in Deutschland gibt, sind digital repräsentiert. Wenn man auf so eine Ebene geht, dann stößt man schon an Grenzen, wo es auch von Datenschützern Probleme gibt und so weiter.
Denn auch Übeltäter könnten die Daten der digitalen Zwillinge für ihre Zwecke kombinieren. Wie wäre es mit Einbrechern, die dort nicht nur nach besonders schicken Häusern suchen, sondern gleich auch Daten zur Straßenbeleuchtung anzapfen und herausfinden, wo und wann sie im Dunkeln zuschlagen können? Eine Lösung ist, die digitalen Zwillinge vor unbefugten Zugriffen zu schützen und nur Anwendungen zu veröffentlichen, die wirklich für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Die Daten der Altkleidercontainer in München sind aus Angst vor Diebesbanden beispielsweise nicht öffentlich, die zur Sonneneinstrahlung schon. Die Geschichte von Borges sei aber auch eine wichtige Lehre für die Macher digitaler Zwillinge, sagt Kolbe.
Was hier so ein bisschen skizziert ist, ist genau natürlich diese Detailverliebtheit derjenigen, die die Modelle machen. Und das ist das große Kunststück, diese Balance zu finden zwischen der Realisierbarkeit, der Nützlichkeit der Modelle auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch dem Detaillierungsgrad.
Wie detailliert das digitale Abbild der Stadt sein muss, hängt also von den Anwendungen ab. Und die können sehr unterschiedlich sein. Linda Peters war noch nie in Granada.
Not yet, but I feel like I've been there because I've flown through it so much.
Aber ich fühle mich, als ob ich da gewesen wäre, weil ich so oft durchgeflogen bin.
Erzählt die Datenexpertin des amerikanischen Geografiedienstleisters Esri. Die Firma hat einen digitalen Zwilling des karibischen Inselstaats erstellt. Der erste digitale Zwilling, der ein ganzes Land umfasst. Gerade fliegt Linda Peters wieder hindurch. Sie hat am Computer eine 3D-Ansicht des Zwillings geöffnet. Man sieht die Landschaft aus der Vogelperspektive. Grüne Hügel, Täler, Buchten.
aerial imagery, LIDAR data. It also included both DTM.
Aus Fotos und luftgestützten Laserscans haben wir mit Deep Learning Algorithmen Daten zu Straßen, Gebäuden, Flüssen, Bäumen und Stromleitungen gesammelt.
Trees on all of the power lines.
All das sieht man jetzt auf dem 3D-Modell. Linda Peters startet eine Anwendung, die zeigt, was heftige Regenfälle, die durch den Klimawandel häufiger werden könnten, auf der Insel anrichten. Die Gebiete an den Flüssen verfärben sich nun.
Da, wo es rot ist, werden die Überschwemmungen am heftigsten ausfallen. An den orangenen Stellen wird das Wasser nicht so hoch stehen.
Mit dem System lassen sich auch von Erdrutschen oder Stürmen gefährdete Gebiete erkennen und entsprechend schützen. Die erste Anwendung des digitalen Zwillings war aber eine ganz andere.
Die Behörden wollten eine Volkszählung starten, hatten aber kein Register mit allen Häusern und Adressen des Landes. Diese Informationen haben wir mit dem digitalen Zwilling aus den Laserscans und Luftaufnahmen extrahiert, damit das dortige Statistikamt die Volkszählung durchführen kann.
Ein Adressenregister mit Hilfe von Laserscans aus der Luft zu erstellen, mag wie eine Hightech-Lösung für ein Low-Tech-Problem erscheinen. Aber laut Linda Peters war es nicht die aufwendige Flut- oder Erdrutschanalyse, die den größten direkten Nutzen für das Land hatte, sondern ausgerechnet diese simpel anmutende Erfassung der Häuser und Adressen.
So kann der Staat Fördermittel und Dienstleistungen zielgenauer zu den Menschen bringen, die dort leben.
Auf die Frage, ob der Zwilling jetzt, wo er das ganze Land abbildet, fertig ist, sagt sie:
So etwas wie einen fertigen digitalen Zwilling gibt es nicht. Es gibt immer nur die aktuelle Version, die man verbessert und erweitert.
Als nächstes will sie mit den Behörden das Meer vor Grenada in den Zwilling einbauen, um maritime Ereignisse wie Korallenbleichen oder schädliche Algenblüten zu analysieren. Auch der Pazifikstaat Tuvalu arbeitet nach Regierungsangaben an einem digitalen Zwilling. Hier ist die Motivation eine andere. Das Land liegt nur knapp über dem Meeresspiegel. Sollte es untergehen, will Tuvalu auch ohne Staatsgebiet als digitale Nation weiter existieren. Erst Städte, dann Inselstaaten und als nächstes die ganze Welt, wenn es nach Daniel Thiemert vom Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage geht.
Die Grundidee wirklich ist, ein hochpräzises digitales Modell des Erdsystems zu erstellen.
Gemeinsam mit der Raumfahrtagentur ESA und der Wettersatellitenorganisation EUMETSAT arbeitet Daniel Thiemert am Projekt Destination Earth. Dieser digitale Zwilling der Erde soll zeigen, wie sich das Klima verändert, mit was für Extremwetter zu rechnen ist und wie Menschen sich daran anpassen können. Aber Klimamodelle gibt es schon längst. Was macht sein Projekt zu einem digitalen Zwilling?
Es ist so eine Kopplung da zwischen der realen Welt und dem Zwilling. Alle Entscheidungen der realen Welt beeinflussen den Zwilling, weil sich die Beobachtungen verändern. Und jede Entscheidung, die wir mit dem Zwilling unterstützen können, ändert natürlich die reale Welt.
Destination Earth soll zudem genauer werden als gängige Wettermodelle. Bisher, erklärt Daniel Thiemert, laufen bei ihm täglich 80 Millionen Datenpunkte ein. Temperaturen, Wellenhöhen, Luftdruck. Das soll sich verzehnfachen, durch mehr Satelliten etwa, aber auch wieder durch Informationen, die jede und jeder sammelt.
Also Sachen vom Handy zum Beispiel, von vielen Leuten, dass die Handys Sensoren haben für Luftfeuchtigkeit und so weiter. Das ist so die Erwartung, die wir haben.
Mit zusätzlichen Daten zur Bebauung von Städten können die Forscher dann etwa hochpräzise vor Hitzestress warnen oder andernorts vor Kälte.
Forstwirtschaft haben wir in Finnland, Forstschäden vorherzusagen, sodass Bäume geerntet werden können, bevor es Schäden gibt.
Entscheidende Einblicke in die Zukunft, die der digitale Zwilling der Erde ab 2027 ermöglichen soll. In der Ukraine arbeiten derweil drei Freunde ihrerseits an einer Art digitalem Zwilling, der bewusst in die Vergangenheit blickt.
In Ukrainian pronunciation, Jura Prepodobny. My surname means like.
So spricht man meinen Namen auf Ukrainisch aus. Mein Nachname bedeutet übrigens so viel wie Heiliger. Das hilft, wenn man wie ich oft in Kirchen arbeitet. Man geht rein und sagt: Hallo, ich heiße Jura, der Heilige. Das bringt die Leute immer zum Lächeln.
Während er das per Videoanruf erzählt, sitzt Jura, der Heilige, gerade im Auto. Es ist vor einer Kirche in Tschernowitz im Westen der Ukraine geparkt. Er steigt aus und läuft mit seinem Laptop in der Hand über einen Friedhof auf eine kleine Kirche zu.
Das ist nur eine ganz typische Holzkirche.
Durch die Holztür geht er rein.
It's a national important church.
Aber für unsere Nation ist sie bedeutend.
An einigen Kreuzen und Gemälden vorbei geht es in den Kirchsaal, wo ein Gerät auf einem Stativ steht. Es sieht aus wie einer dieser Apparate, die Landvermesser nutzen.
One small scanner.
Ein kleiner Scanner.
Already captured. We already make photos inside.
Fotos haben wir schon gemacht.
Dann richtet er die Webcam auf eine Empore.
I was looking that guy.
Da steht der große Scanner.
It's a also big scanner.
Mit diesen Scannern, Fotos und mit Drohnen erstellt er ein 3D-Modell der Kirche, in das man virtuell reinlaufen und es von allen Seiten betrachten kann. Das ist die Spezialität seiner Firma Scaron, die der heute 29-Jährige vor einigen Jahren mit zwei Freunden, die er seit Kindestagen kennt, gegründet hat. Aus diesen 3D-Modellen entwickelten die Freunde früher Souvenirs. Postkarten, die man mit dem Handy abscannen kann und auf denen dann ein virtuelles Gebäude erscheint. Sie erstellten mit den Daten auch kleine physische Modelle aus Plastik. Die waren für blinde Kinder gedacht, damit sie wichtige Bauwerke der Ukraine erfüllen konnten.
It's maybe one of the warmest feelings when you can share that.
Das ist vielleicht eines der wärmsten Gefühle, die ich je hatte. Diese Formen, diese Gebäude mit den Kindern zu teilen.
Als Russland die Ukraine angriff, halfen die Freunde als Freiwillige, sagt Jura Prepodobny. Sie transportierten Militärequipment oder machten Drohnenaufnahmen. Bis er eines Tages, der Krieg tobte gerade seit 2 Wochen, einen Anruf von einem Freund aus Polen erhielt.
Called to me and asked, Jura, do you work now? Because Polonika, the Polish Foundation.
Er fragte, Jura, arbeitest du gerade? Denn eine polnische Stiftung wollte wichtige historische Gebäude in Lviv schützen. Also begannen wir.
Zu schützen heißt in dem Fall, 3D-Modelle anfertigen, um die Gebäude, falls sie zerbombt werden, wenigstens virtuell zu erhalten. Die Freunde dachten über Lviv hinaus. Sie machten eine Liste von Gebäuden, die sie scannen wollten. Darauf notierten sie zunächst UNESCO-Kulturerbestätten. Dann erfragten sie bei lokalen Behörden, welche wichtigen Gebäude es in ihren Regionen gibt, und fügten sie der Liste hinzu. 428 Gebäude stehen aktuell darauf. Kirchen, Theater, Universitäten. Darunter auch die kleine Holzkirche, die Jura Prepodobny gerade scannt. Er, seine Freunde und andere Experten arbeiten die Liste ab. Über 50 der Gebäude haben sie bereits. Man kann sich die Modelle im Internet anschauen. In den nächsten 6 Monaten wollen sie 40 weitere schaffen. Das systematische Vorgehen und die angestrebte Vollständigkeit machen die einzelnen 3D-Modelle zu einer Art digitalem Zwilling des gebauten kulturellen Erbes der Ukraine. Auch dieser Zwilling ist mit der echten Welt gekoppelt. Sollten weitere der Gebäude im Krieg zerstört werden, könnten Architekten die Modelle nach dem Krieg für den Wiederaufbau nutzen. Und selbst wenn ihre Aufzeichnungen nicht für den Wiederaufbau dienen sollten, steckt in ihnen doch ein Wert.
Wir fühlen uns schon so, als würden wir diese Gebäude für die nächsten Generationen bewahren. Wir wissen nicht, was morgen sein wird. Wir hoffen, dass keines der Gebäude zerstört wird. Aber falls doch, wollen wir so viel tun, wie wir können.
Ob virtuelle Welt, Insel, Stadt oder Gebäude. Die digitalen Zwillinge erlauben nicht nur Einblicke in die Zukunft, sondern helfen uns auch, sie zu ändern. Oder zumindest virtuell an dem festzuhalten, was in dieser Zukunft verschwinden könnte.
SimCity, wenn ganze Metropolen im Computer leben. Das war ein Feature von Piotr Heller. Regie Giuseppe Majo. Technik Ralf Pertz. Sprecherin war Maria Lang. Die Redaktion hatte Michael Bördecker.